Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Herr Jesus Christus, sei du jetzt in unserer Mitte. Befreie du durch dein Wort uns alle von dem, was uns jeweils belastet. Und lass uns getrost in die Zukunft sehen. Amen. Liebe Gemeinde, Himmel und Erde werden vergehen. So beginnt der heutige Predigttext, den wir gerade schon als Evangeliumslesung gehört haben. Und wir denken vielleicht, als ob wir das nicht schon wüssten. Als ob wir nicht genau wüssten, dass nichts ewig bleibt. Als ob wir es nicht schon schmerzhaft genug erfahren hätten, dass wir von so vielem Abschied nehmen müssen. Von geliebten Menschen natürlich als allererstes. Aber auch von Lebensphasen, die uns einmal Geborgenheit geschenkt haben, die jetzt vergangen sind. Von Wünschen und Hoffnungen, die so einmal so lebendig und motivierend in uns waren und sie haben sich zerschlagen. Von bestimmten Dingen, die wir so gerne besessen haben, aber sie sind kaputt oder wir konnten sie nicht mehr retten. Und von vielem mehr. Nichts bleibt für immer. Und jetzt kommt hier nochmal einer drauf, sogar Himmel und Erde werden vergehen, also alles. Ich bin zugleich froh darüber, dass Jesus das so realistisch ausspricht. Wir brauchen uns nichts vorzumachen. Unsere ganze Welt ist vergänglich mit allem, was darinnen ist. Und auch wir sind vergänglich. So ist die Welt. Gleich am Anfang steht es, das ist die Situation. Macht euch nichts vor. Daran gibt es nichts zu rütteln und da gibt es nichts zu beschönigen. Und das ist gerade in Krisenzeiten immer zunächst mal wichtig, dass wir die Welt so wahrnehmen, wie sie ist. Auch das Schlechte und das Traurige und das Schlimme in der Welt erstmal wahrnehmen und ernst nehmen. Und dann darüber klagen, wo Ungerechtigkeit herrscht. Klagen, wo mir das Schicksal so übel mitgespielt hat. Klagen, wo es mir die Kehle einschnürt vor Trauer oder vor Angst oder vor Einsamkeit oder vor Verzweiflung. Das Schlimmste, was man tun kann, ist, den Schmerz zu verdrängen, zu überspielen, einfach weiterzumachen, als wäre alles in Ordnung. Denn nichts ist mehr in Ordnung, wenn ein geliebter Mensch stirbt. Und nichts ist in Ordnung, wenn ich nicht mehr aus- und einweiß. Nichts ist in Ordnung, wenn ich gemobbt werde, wenn mir haltlose Vorwürfe unterstellt werden, wenn ich im Beruf versagt habe, wenn mein Privatleben aus einem Scherbenhaufen besteht oder was auch immer meine Sorge ist. Und manche Menschen reden sich auch ein, der Tod wäre auch schon nicht so schlimm. Manche greifen auf Vorstellungen der griechischen Philosophie zurück. Der Mensch hätte eine unsterbliche Seele und wäre deswegen ja gar nicht wirklich tot, also nicht so schlimm. Manche verweisen darauf, dass geboren werden und sterben ganz natürliche und einfach nur biologische Vorgänge sind. Manche erwarten, dass die Leere, die sich nach dem Verlust eines Menschen einstellt, schon wieder von selbst verschwindet, nach dem Motto Zeit heilt alle Wunden. Weil ist es denn so einfach? Meiner Beobachtung nach machen sich diese Menschen etwas vor. So leicht geht es eben nicht. Der Tod ist der Tod. Und der Tod ist der Feind, der letzte Feind, den man nicht verharmlosen darf. Der Tod ist umfassend und er rafft einen Menschen mit Leib und Seele dahin. Und so natürlich der Tod beschreibbar sein mag, medizinisch, biologisch, er macht doch jeden betroffen, auch den coolsten. Deswegen beginnt jeder Trauerprozess damit, sich klarzumachen, was da eigentlich passiert ist. Ein Mensch ist gestorben, unwiderruflich, auf dieser Erde jedenfalls. Und erst wenn ich das begriffen habe, kann ich mich auf einen echten Weg des Trauerns machen. Und das ist oft ein langer und schwerer Weg. Denn Trauern ist Arbeit. Unbequeme, aber notwendige Arbeit. Und übrigens, Trauerarbeit müssen wir nicht nur leisten, wenn ein Mensch stirbt. Immer, wenn wir einen großen Verlust hinnehmen müssen oder einen schmerzlichen Abschied zu verkraften haben, dann müssen wir ganz bewusst darüber trauern. Nur so finden wir wieder ins Leben zurück. Himmel und Erde werden vergehen. Das sagt Jesus und dieser Realismus tut gut. Denn wir müssen das Unvermeidliche akzeptieren, wenn wir nicht in einer Scheinwelt leben wollen. Und zugleich fragen wir, ist das wirklich alles? Gibt es denn wirklich nur dieses Schlimme, nur Vergänglichkeit? Gibt es denn gar nichts, das bleibt? Und jetzt kommen wir zur zweiten Hälfte des ersten Satzes. Himmel und Erde werden vergehen, sagt Jesus, aber meine Worte werden nicht vergehen. Also ja, es gibt etwas, das bleibt. Die Worte Jesu werden Bestand haben, auch wenn Himmel und Erde versinken, wenn alles weg ist. Was Jesus verspricht, ist noch da. Es gilt auch dann noch, wenn diese Welt nicht mehr existiert. Denn neben der erfahrbaren Welt, unter der wir häufig zu leiden haben, gibt es noch eine andere Welt, die ewige Welt. Und diese Welt wird nicht vergehen. Im Gegenteil, sie wird ja erst noch richtig kommen, richtig zu uns kommen. Der neue Himmel und die neue Erde, die zum Beispiel der Seher Johannes uns beschreibt, die werden anbrechen und dann gibt es keinen Tod mehr und keine Trauer und keine Ungerechtigkeit und keine Verzweiflung. Und aus dieser Welt der Ewigkeit ruft uns Christus jetzt schon zu, orientiert euch an meinen Worten, denn die werden Bestand haben. Wenn wir ganz in dieser Welt stehen und sie ernst nehmen mit ihrem Schmerz, gerade dann dürfen wir wissen, das ist die eine Seite. Aber da gibt es noch die andere Seite. Neben der geschaffenen Sphäre gibt es auch die Ewigkeitsdimension. Also wir sollen die Welt wahrnehmen, wie sie ist. Wir sollen nicht aus der Welt flüchten. Wir sollen dürfen klagen und trauern. Aber wir brauchen nicht dabei stehen zu bleiben. Denn die Ewigkeit Gottes umgreift unsere Zeit und wirkt immer wieder in unsere Welt hinein. Die unvergänglichen Worte Jesu aus der Ewigkeit geben uns gerade auf dieser vergänglichen Erde Trost und Hoffnung. Diese Welt ist so unberechenbar und undurchschaubar. Und auch wie Gott handelt, können wir mit unserem menschlichen Verstand so oft nicht begreifen. Warum musste gerade diese Frau sterben? So jung, so sportlich, so fit. Warum musste gerade dieser Mann sterben, wo er doch so viel Gutes getan hat? Solche Fragen stellen wir uns doch gerade im Angesicht des Todes immer wieder. Und wir haben keine Antwort darauf. Jemand hat mal gesagt, ich verstehe die Personalpolitik Gottes nicht. Und Jesus weiß, wie verwirrt wir sind. Und deswegen erzählt er auch das Gleichnis vom Hausherrn, der verreist und der zu einer ungewissen Zeit wiederkommt. Und natürlich, Gott ist dieser Hausherr. Manchmal scheint es uns, als wäre er verreist, als würde er sich nicht mehr um unser Leben kümmern. Und das dürfen wir auch, wenn wir es denken, so offen aussprechen. Dann quält uns die Ungewissheit, wann der Hausherr wiederkommt, also wann denn Gott endlich eingreift. Wann er uns hilft, wann er uns tröstet, wann er Gerechtigkeit herstellt, wann er Frieden schafft. Wir verstehen nicht, warum er einfach nur zuschaut, wo er doch die Möglichkeiten hätte, in unserem Leben und auch auf der ganzen Welt einzugreifen, die Bösen und Ungerechten zu bestrafen und endlich für Frieden und Gerechtigkeit zu sorgen. Aber wir wissen nicht, wann er es tut, wir wissen nicht, warum er es bisher nicht getan hat in so vielen Fällen. Jesus sagt, ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt. Zweimal erinnert uns Jesus an unser Nichtwissen, daran, dass wir häufig überfordert sind und einfach es nicht begreifen. Und das ist wieder so realistisch. Gott scheint uns manchmal verborgen, so verborgen, dass wir ihn nicht verstehen können. Aber zugleich ist hier die Aufforderung, wenn ihr den verborgenen Gott nicht versteht, dann haltet euch an den offenbarten Gott. Also beruft euch auf das, was ihr von Gott wisst. Nein, Gott ist nicht begreifbar mit unserem menschlichen Verstand, aber er hat etwas von sich gezeigt und er hat uns Versprechen und Verheißungen gegeben. Und auf die können wir uns verlassen, an denen können wir uns festhalten. Nicht alles wissen wir, aber manches hat er uns gezeigt und das gilt. Orientiert euch an den Worten Jesu, die könnt ihr nachlesen, da stehen sie doch und die werden nicht vergehen. Vieles wisst ihr nicht, also erinnert euch immer wieder an das, was ihr wisst. Denkt daran, was Jesus für euch getan hat. Er war tot, ganz und gar, aber er ist auferstanden. Und seitdem ist der Tod immer noch der Feind, aber er hat nicht mehr das letzte Wort. Jesus hat die Realitäten dieser Welt ernst genommen, er hat die Vergänglichkeit auf sich genommen, er hat sich verspotten lassen, er hat den Tod erfahren und sie legten ihn ins kühle Grab, so haben wir vorhin gesungen. Knallhart, ganz real, realistisch, von Weltfremdheit oder Beschönigung keine Spur. Nein, im Christentum, da geht es nicht darum zu sagen, ist doch alles nicht so schlimm oder wart nur mal ab, es wird schon wieder. Sondern es ist schlimm, Jesus ist selbst gestorben. Aber zugleich hat er das, was er erleiden musste, besiegt. Und das ist ein Unterschied. Nicht, wart mal ab, es wächst schon Gras darüber, sondern bei Jesus hat sich etwas geändert, denn er ist auferstanden und erlebt. Und genauso wird es auch bei uns sein. Ich lebe und ihr sollt auch leben, sagt Jesus. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Das sind seine Worte, die auf ewig Bestand haben. Also als Christen leben wir ganz in der Welt und wir leiden auch an der Welt. Wir leiden auch an der scheinbaren Abwesenheit Gottes, jedenfalls dann, wenn wir ihn nicht spüren. Aber zugleich haben wir begründete Hoffnung, dass diese Welt mit ihrem Schmerz nicht das Letzte ist und nicht das Einzige. Der Grund unserer Hoffnung ist der Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Mit seinem Schicksal sind wir verbunden. Dieses Ereignis bringt die Ewigkeitsdimension in unser Leben hinein. Und zwar nicht erst irgendwann, sondern schon jetzt. Denn Jesus sagt, wachet, seid wachsam. Und nicht nur einmal sagt er das, sondern in diesem kurzen Abschnitt gleich viermal, seid wachsam. Wacht auf vom Schlaf der Gleichgültigkeit, der euch vorgaukelt, diese vergängliche Welt wäre schon das Ganze. Das stimmt nicht. Es gibt nicht nur Verlust, es gibt nicht nur Trauer und Tränen und Ärger und Streit und Ungerechtigkeit. Überseht doch nicht, wie Gott trotzdem für euch da ist. Gewinnt neues Vertrauen in das Leben. Entdeckt die schönen Seiten des Lebens, die es auch gibt. Überlasst das Feld nicht der Wehmut und der Schwermut. Jesus sagt, schaut euch die Realität an. Aber er sagt, die ganze Realität. Den Schmerz über den Tod eines Menschen ebenso wie die Dankbarkeit dafür, ihn gekannt haben zu dürfen. Die Angst vor dem Tod ebenso wie die Freude auf die neue Welt und das Leben bei Gott. Wachet, sagt Jesus. Wachet, das heißt, achtet auf die ganze Wahrheit. Nehmt die Gegenwart Gottes auch im Hier und Jetzt wahr. Sucht nach den Spuren Gottes in eurem Leben. Es gibt sie, ganz gewiss. Rechnet mit der Gegenwart Gottes, erwartet seine Ewigkeit schon jetzt in dieser Zeit, gerade jetzt in dieser schweren Zeit. Und die ganze Wahrheit, jetzt habe ich es hier gefaltet, aber hier, die ganze Wahrheit steht deswegen über diesem Gottesdienst als Überschrift. Die ganze Wahrheit, das ist auf der einen Seite unser Leid und unsere Trauer. In aller Ernsthaftigkeit, aber die ganze Wahrheit, das ist auch die Ewigkeit Gottes, die Hoffnung auf die Auferstehung. Erst beides zusammen ist die ganze Wahrheit. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Wenn Himmel und Erde ein Ende nehmen, dann erwartet uns keine Bedrohung, sondern die Erfüllung dessen, was wir jetzt schon glauben. Am Ende erwartet uns kein grausames Tribunal, sondern ein Hochzeitsmahl. Das ist die Ewigkeit. Am Ende stehen immer noch die Worte Jesu, die Worte, die mir und dir gelten. Alles Ding währt seine Zeit, Gottes Liebe in Ewigkeit. Deswegen der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft und als alles, was wir begreifen können. Solcher Friede aus der Ewigkeit, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.